Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsgeflüster des Beethoven-Gymnasiums in Berlin. Heute zu Gast ist Anna. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, heute mit uns zu sprechen.
Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid.
Dann würden wir erstmal mit dem Aspekt Kindheit und Jugend anfangen. Wann und wo wurdest du geboren? Wo bist du aufgewachsen?
Okay, ich bin 1972 im Sommer geboren in Berlin und bin im Prenzlauer Berg und in Lichtenberg aufgewachsen. Und die Mauer ist gefallen, als ich gerade 18 geworden bin.
Okay, dann ist eine weitere Frage. Welche Ereignisse, Erfahrungen oder Umstände dich besonders geprägt haben?
Naja, das war ja meine gesamte Kindheit und Jugend, die insgesamt sehr prägend ist im familiären Umfeld. Bin da ganz klassisch aufgewachsen, also mitten in der Stadt. Mutter, Vater, Kind. Ich habe noch einen Bruder, der ist ein bisschen jünger. Also besonders prägend. Ich habe eine ganz normale Kindheit gehabt, mit keinen großen Brüchen oder irgendwelchen Veränderungen, ehrlich gesagt.
Das, oder vielleicht kannst du kurz beschreiben, wenn du sagst, dass du sozusagen normal aufgewachsen bist, in Anführungszeichen, wie genau das sozusagen ausgesehen hat, also für dich, deine Kindheit, wie du aufgewachsen bist.
Naja, in den 70ern, meine Eltern waren natürlich total froh, dass sie mich irgendwie plötzlich hatten. Und ich bin relativ schnell in die Kita gegangen, das war damals so üblich. Vielleicht ist vielleicht eine Besonderheit, dass ich mit 3 Monaten in einen Betriebskindergarten irgendwie gegangen bin, meine Mutter wieder arbeiten gegangen ist. Kam irgendwann mein Bruder dazu und ich bin in die Schule gekommen. Die Schule war nur 1,5 Minuten von mir zu Hause entfernt. Ich habe also keine langen Wege gehabt, das war immer sehr gut, um nicht zu spät zu kommen. Und dann bin ich 10 Jahre lang zur Schule gegangen. Das war irgendwie ein bisschen anders als heutzutage, dass es eine Schule gab, wie die Gemeinschaftsschulen heute, von der Klasse 1 bis 10. Und dann nur einige, die mit besonders guten Leistungen natürlich, ein Abitur machen konnten. Die anderen haben so einen Mittelstufenabschluss gemacht und das habe ich auch getan. Und dann habe ich eine Ausbildung begonnen im Sommer 89. Zur Schneiderin und dann kam ja der Mauerfall dazwischen. Also dazwischen deswegen, weil dann die Firma relativ schnell zugemacht hat, in der ich die Ausbildung begonnen hatte. Und das dann sich alles ein bisschen anders gestaltete, als es ursprünglich gedacht war.
Oder mit welchen Werten wurdest du so als Kind erzogen? Würdest du sagen, es war also unterschiedlich, also anders als jetzt? Also andere Werte?
Nee, also ich bin humanistisch. Mit humanistischen Werten aufgewachsen, die ich jetzt auch an meine Kinder weitergebe. Die Gesellschaft ringsherum ist eine andere. Also das hat sich natürlich schon verändert, dass das gesellschaftliche System auch das Miteinander ein Stück weit anders ist, denke ich. Das hat sich, denke ich, am meisten für mich mit dem Mauerfall, die ich ja jugendlich war und dann war die Mauer weg, dass sich da einfach viel mehr Varianten ergeben haben von Möglichkeiten, wo ich Entscheidungen treffen musste, was ich jetzt weitermache oder was ich überhaupt mache, wie ich mich beruflich entwickle. Ich denke, das wäre in der DDR ein bisschen wie so auf eine so Schnurgerade gelaufen. Ne? Da war ganz klar, ich mache die Ausbildung und arbeite dann in einer der Firmen und dann macht man da so ein bisschen eine Entwicklung in den Firmen. Aber damals ist man meist in der Firma auch geblieben, wo man irgendwie angefangen hat. Das weiß ich anders in Westdeutschland, das war da schon auch ähnlich, aber jetzt haben sich neue Möglichkeiten ergeben und dann habe ich das Abi nachgemacht und das wär sonst erstmal nicht so mein Plan gewesen. Also das hat sich dann schon verändert. So. Und deswegen haben sich die Werte, die Grundwerte nicht verändert, die mir wichtig sind oder die meine Eltern auch mir mitgegeben haben und die ich weitergebe. Also es ist ja eine Haltung, die man entwickelt und immer wieder auch auf den Prüfstand stellt. Aber ich bin damit ganz gut gefahren bisher. Also dazu stehe ich schon.
Es war es aber im Endeffekt so, dass in einem bestimmten Sinne zum Beispiel durch die Schule das sozialistische Menschenbild als Ideal verkörpert wurde oder vermittelt wurde?
Das natürlich schon. Das war schon in der Struktur vom Bildungssystem auch so angelegt. Ne? Also wir waren ja auch, also die allermeisten Kinder und Jugendlichen waren in den Jugendorganisationen in der DDR, also bei den Pionieren und später in der Freien Deutschen Jugend, was so Organisationen waren. was so Jugendverbände, die es auch, also heutzutage gibt es ja auch Jugendverbände, aber es hat natürlich eine viel breitere Vielfalt und nicht so ein Jugendverband, wo alle irgendwie rein sollen. Diese Vielfalt fehlte ein Stück. Und natürlich wurde schon in der Schule auch vermittelt, dass das System irgendwie ein gutes ist und die Idee eine gute ist. So, das schon. Aber ich glaube, das war auch sehr unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht jeden Tag so ein, wurde nicht jeden Tag die Fahne um Farmers hochgezogen und der Fahnenappell abgehalten, überhaupt nicht. Also das wird aber unterschiedlich gewesen sein in den unterschiedlichen Schulen, in den unterschiedlichen Stadt-Land, Nord-Süd und auch dann in den Jahrgängen. Also das wird jeder von aus verschiedenen Regionen auch anders erzählen oder anders erlebt haben, weil es auch unterschiedlich gelebt wurde, also eben intensiver oder ein bisschen freier.
Du hast gerade eben schon die Pioniere angesprochen, also diese Jugendorganisation. Gab es von der Schule aus irgendwelche, sowas wie AGs oder?
Dieses Pionier, also die Kinderorganisation und auch dann später die Jugendorganisation, da gab es schon Angebote in der Schule. Also mittwochs war so ein Pioniernachmittag, also eine gemeinsame Aktivität, also irgendwie Ausflug oder irgendwelche kreativen Geschichten oder irgendwas. Das war also wie ein Klassennachmittag so. Also bei uns waren auch bis auf zwei Kinder irgendwie da mit organisiert sozusagen. Und es war, wenn ihr jetzt gerade so direkt fragt, auch ein bisschen wie so Vereinswesen. Also wir haben schon so Wahlen abgehalten zur so Gruppenrat, also was jetzt so KlassensprecherInnen sind und so weiter. Sowas war so auch in dem Rahmen dann, also am Nachmittag, so eine Wahl, wer der Gruppenrat war. Da gab es halt dann den Vorsitz und einen Stellvertreter und einen Kassierer und tatsächlich auch einen Agitator, wenn er das, also jemand, der die Wandzeitung gestalten wollte, sowas gab es schon. Also das war das eine, das war über die Schule einen Nachmittag allermeist. Sonst gab es halt auch so Arbeitsgemeinschaften und Sport gab es ganz viel und das wurde auch echt gut gefördert. So. Also es war alles kostenfrei natürlich, also nicht natürlich, sondern es war kostenfrei. Sport war ein großer Fokus und ich war in der Arbeitsgemeinschaft der jungen Naturforscher, nicht gegendert damals. Und wir haben uns auch einmal wöchentlich nachmittags 2 Stunden getroffen und haben so Projekte gemacht, mit denen sind wir in Camps gefahren, in den Ferien und so. Und das fand ich auch ganz, ganz super. Im Chor war ich mal, da bin ich aber auch rausgeflogen, weil ich scheinbar nicht so singen konnte. Also es gab ganz viele Arbeitsgemeinschaften auch, die dann im Bezirk organisiert waren. Es gibt da, ich weiß nicht, ob ihr das Theater in der Parkaue kennt, daneben ist auch so ein Haus der Kinder oder so. Das war früher auch schon so ein Ort, wo ich als Kind auch tatsächlich an den Arbeitsgemeinschaften teilgenommen habe.
Würdest du aber sagen, dass innerhalb der Schule die Lehrer ihre politische Meinung teilweise geäußert haben?
Haben sie also schon, aber das wusstest du, wer das war. Und es waren natürlich auch die irgendwie Politik, was damals Staatsbürgerkunde hieß, für die Oberstufe, also die letzten 3 Klassen, glaube ich, gab es dieses Unterrichtsfach, schon auch, klar, die mussten ja irgendwie dafür standen, die, und es gab auch an der Schule eine Pionierleiterin und eine FDJ, wie hieß sie denn, Sekretärin, das waren so die diese Jugendarbeit an der Schule organisiert haben. Also sie hatten da auch Büros, und da konnte es auch immer hingehen. Ich würde das so ein bisschen, also klar, die hatten so einen politischen Auftrag, ne? Also zu sagen, hier die Jugend auch so zusammenzubündeln für die Idee der DDR und für so gemeinschaftliche Aktionen. Aber das waren immer auch so ansprechbar, waren ganz junge Leute allermeist und die waren immer, die fand man irgendwie gut, vielleicht nicht alle, aber man ist so zu denen hingegangen, so als Vertrauensperson. Die waren halt nicht Lehrerin, sondern aus dem Freizeitbereich, also ein bisschen wie Sozialpädagoginnen heutzutage an den Schulen, aber mit einem klareren Auftrag.
Würdest du sagen, dass es an die, ich weiß jetzt nicht, ob du das so direkt im Vergleich weißt, aber ob es an DDR-Schulen etwas besser gemacht wurde oder etwas Besseres gab als an Westschulen oder vielleicht auch andersrum?
Ich glaube, der Vergleich wäre zu platt und das geht nicht, das kannst du nicht vergleichen. Also ich glaube, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der DDR ein sehr grundständiges Studium hatten, dass die gut ausgebildet waren, dass die mit den Möglichkeiten, die sie hatten an so einer Schule, auch sich entsprechend, so wie heute, ne? Also es gibt Lehrer, die es richtig gut machen und die es drauf haben, die auch verstehen, mit Kindern und Jugendlichen umzugehen und andere halt nicht. Also von daher, es wurde ja dem Osten sehr vorgeworfen, so einen Frontalunterricht zu machen und wenig Projektarbeit. Und ich glaube, das hat sich, ob das immer so anders war in den alten Bundesländern, weiß ich gar nicht.
Jetzt anderer Punkt, Medien. Würdest du sagen, dass dir auffiel im Alltag, dass die Medien in gewisser Weise staatlich gelenkt waren?
Also nun reden wir ja von Medien, die nochmal sehr anders sind als die Medien, die ihr heutzutage kennt. Ne? Also ich meine, das könnt ihr euch natürlich gar nicht vorstellen, dass es gar keine Handys gab, dass man auch nur ein Telefon, wenn man eins hatte, es hatte ja auch nicht jeder ein Telefon in der DDR, das auf dem Flur stand und man immer konnten alle mithören, wenn man da telefoniert hat. Also, in der Wohnung schon. Ne? Es gab, glaube ich, ein erstes und ein zweites Fernsehprogramm in der DDR. Und natürlich gab es da Nachrichten, die natürlich waren ja staatliche Sender, die auch entsprechend Nachrichten so verkündet haben, wie das irgendwie ins System und in die Zeit für die passte und mit den Messages, die sie auch verkünden wollten, natürlich. Die Privatfernsehsender sind ja auch erst später dazugekommen. Also das, ich weiß nicht, wann RTL und Sat.1 gestartet sind. Das waren ja so die ersten freien, zugänglichen Sender. Aber klar waren die Medien gelenkt. Radio gab es halt noch. Irgendwie, das haben wir auch viel gehört. Auch das ist ja natürlich anders gewesen. Also Spotify und so, wie hätten wir euch für verrückt gehalten? Also ich komme ja meine Kindheit war dann in den 80ern, Kindheit, Jugend. Da haben wir Kassetten gehabt, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch noch kennt, ne, die haben wir bespielt und gab Radiosender, die man halt hörte und welche, die man auf keinen Fall gehört hatte. Also es gab so einen Jugendradiosender, DT64, der war irgendwie ganz mit einigen Sendungen ganz okay, hat man auch versucht immer aufzunehmen, die Musik auf diese Kassette, das ging irgendwie damals. Aber klar war das auch staatlich gelandet, aber es lief jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Arbeiter- und Volkslieder, sondern das ist ganz normales. Radiosender. So.
Und dann vielleicht dazu auch noch, konnte man generell Westfernsehen empfangen?
Das hing davon ab, wo du gelebt hast. Also ich in Ost-Berlin habe natürlich schon die Westfernsehsender, also jetzt ARD und ZDF, das nochmal empfangen können. Wenn du jetzt in Dresden und Chemnitz gewohnt hast, dann ging es einfach empfangstechnisch nicht. Dann war das schwierig, überhaupt die Sender zu empfangen. Also, aber klar, das sind ja Sendewellen, die haben ja vor der Mauer nicht halt gemacht. Aber meine Eltern wollten das nicht, dass ich das gucke. Also das war bei uns zu Hause reglementiert irgendwie. Dass meine Mutter wollte nicht, dass wir Kinder Westfernsehen gucken. Nur ist auch Fernsehen tatsächlich, also auch das ist, also es ist einfach 100 Jahre her, also ganz schön lange jedenfalls. Es lief ja nicht den ganzen Tag Fernsehprogramm, sondern es ging irgendwann nachmittags oder so los. Und natürlich durften wir, egal welchen Sender, nicht nachmittags Fernsehen gucken. Vielleicht hat sich das auch sehr geändert tatsächlich, irgendwie, dass man nicht jederzeit alles streamen kann und gucken kann. Sondern es ging erst los und irgendwann war es auch zu Ende, dann gab es so ein Testbild.
Aber weißt du, aus welchem Grund deine Eltern oder deine Mutter?
Naja, weil die schon irgendwie da gesagt hat, dass das nicht in ihrem Sinne ist, wenn ich da irgendwie jetzt, es gibt natürlich keine Nachrichten angeguckt, ne? Aber ich glaube, die hat eher Angst gehabt, dass ich irgendwelche Werbung sehe und auch irgendwie eine Barbie-Puppe haben möchte oder so. Also das schon, ne? Das ist irgendwie, dass man so angetickt wird von Dingen, die man einfach auch nicht kriegen kann aus einem System, was ja auch kritisch gesehen wurde, auch alles in meinem Elternhaus jedenfalls.
Vielleicht nochmal zur Ausbildung und Beruf wäre eine Frage, welche Berufe, wie es jetzt von dir wahrgenommen wurde, eher ein hohes Ansehen hatten und welche eher weniger. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon genannt wurde, aber ob du in deiner Berufswahl an irgendeinem Punkt eingeschränkt warst?
Die Berufsausbildungsplätze, die waren pro Jahr, also es ging ja los, also es ist auch immer so wie jetzt, und jetzt im September die Ausbildung losgeht oder im August. Und klar war, in Berlin gibt es so und so viele Plätze für den und den Ausbildungsberuf. Also es gab richtig so ein Heft von so einem Berufsinformations... und dort stand halt irgendwie, was weiß ich, 35 Schneider in 4 Kfz-Mechaniker oder so. Und da war auch schon eine Firma hinter, die diese Ausbildung macht. Also das war schon irgendwie fest. Und dann, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich wollte Schauwerbegestalterin werden. Das gibt es auch nicht mehr, gut, dass ich das geworden bin, weil das sind so Schaufensterdekorateurin sozusagen. Und da waren aber nur 2 Plätze für ganz Berlin. Und da war ich zu so einer Berufsberatung, hat die gesagt, das kannst du vergessen, das wirst du nicht. Also, und dann, also von daher war ich an der Stelle mal tatsächlich auch begrenzt, aber weil es einfach so wenig Plätze waren. Und
generell war es ja so, dass die Bespitzelung durch die Stasi Misstrauen in der Gesellschaft erzeugt hat. Vielleicht als Frage, inwiefern du glaubst, dass das auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst haben könnte zu der Zeit?
Dafür war ich zu jung, tatsächlich.
Okay.
Also hat es nicht so. Man wusste, dass es die gibt und man hat sie manchmal auch gesehen, weil die hast du dir einfach angesehen, also manchen, ja. Ich glaube auch, dass meine Eltern mich versucht haben, von sowas irgendwie fernzuhalten oder so. Jedenfalls habe ich das nicht. Also gab es, und wissen wir ja, haben wir alle hinterher erfahren und wurde ja auch viel geforscht dazu. Aber ich glaube, da war ich im falschen Alter, für war ich zu jung.
Weil wir jetzt gerade schon bei Kontrolle und Überwachung der Stasi waren. Also vielleicht bei dir jetzt noch nicht so stark, weil du ja eben schon meintest, dass du auch diese Bespitzelung jetzt, also du hast vielleicht nicht so stark wahrgenommen damals in dem Alter. Aber welche Rolle spielte die Stasi quasi im Alltag und hat das irgendwelche Auswirkungen so auf Privatsphäre etc.?
Bestimmt, aber seid ihr bei mir falsch, weil wie gesagt, also ich habe das nicht wahrgenommen, weil ich aber wirklich, ich war 17, 18, also mir waren Partys wichtig, Klamotten, Nagellack, jung. Also ich glaube, das war mein Kosmos. Also das hat sich mal nicht verändert jetzt zu heute, aber also jetzt bei mir schon, aber jetzt bei den Jugendlichen. Bin immer in Clubs, die ja damals Disco hießen, gegangen und so. Aber auch nicht in solche, wo es irgendwie vielleicht solche Begegnungen hätte geben können. Ich habe natürlich auch keine Straftaten im Sinne von, ich habe nicht eine Fahne verbrannt oder habe irgendwelche Parolen rumgeschrien oder irgendwie so. Habe ich ja nicht gemacht. Deswegen hatte ich auch keine Polizei oder dann auch Stadt. Also sowas, da konntest du ganz schnell so eine Stadtsicherheit auf dich aufmerksam machen. Bestimmt.
Gab es aber zum Beispiel bestimmte Plätze oder Orte, die man vielleicht eher gemieden hat, weil es da irgendwie sehr viele Stasi-Mitarbeiter waren, das einem dann irgendwie unangenehm war oder wo man...
Gab es schon. Also ich kann es nicht aus meinem Erleben berichten, aber klar gab es das irgendwie. Bestimmte Hotels oder bestimmte Clubs, Cafés, Restaurants, das gab es schon, aber das ist nicht mein Erleben. Also das habe ich dann auch, ehrlich gesagt, selber irgendwie gelesen und gehört, nachdem es dann bekannt geworden ist. Also bekannt war es ja einigen, aber ich war nicht in solcher Bubble.
Wenn du jetzt deinen Alltag generell damals zu, nicht heute, aber zur Nachwendezeit vergleichen müsstest, gab es dann irgendwelche Besonderheiten oder hat sich irgendwie so, also im Vergleich, wenn man das sieht, oder Einschränkungen damals und Besonderheiten heute?
Auch hier ist natürlich eine Person, die in so einer Entwicklung von Jugend zum jungen Erwachsensein, da ändert sich ja so alles, weil man natürlich sowieso viel freier ist, weil ich natürlich direkt auch zu Hause ausgezogen bin, eine kleine Wohnung hatte. Da bin ich zu so einer Wohnungsbaugesellschaft gegangen, 1990, und habe gesagt, ich hätte gerne eine Wohnung. Und dann habe ich relativ zackig eine Wohnung bekommen, die hat 123 Mark gekostet. Also das war irgendwie alles, das war halt tatsächlich anders, aber es hat jetzt nichts mit Osten-Westen so richtig zu tun, sondern es hat sich natürlich, ich bin ja wieder in den Prenzlauer Berg gezogen und habe dort eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Also A, weil ich in der Ausbildung und dann studiert habe und aber auch, weil da ganz viel los war, weil irgendwie Clubs aufmachten und wieder zumachten und irgendwie ganz viele Leute unterwegs waren. Ich ganz viele Leute kennengelernt habe.
Wie war deine Wahrnehmung des Westens, als du in der DDR gelebt hast? Oder wie war die generelle Wahrnehmung des Westens damals?
Naja, was war an der Westen? Der Westen war für mich aus der Werbung bekannt, ne? Also Kaffee-Werbung war damals in den 80ern scheinbar ganz großartig. Im Westen ist hängen geblieben. Irgendwelche Sachen, die halt alle irgendwie total super waren, die es bei uns nicht gab. Also von daher war das schon erstrebenswert, ne? Also irgendwie so Dinge zu haben, die bei uns gar nicht da waren oder Mangelware waren, also was Klamotten angeht, was Kosmetik angeht. Also ich habe so bestimmte Werbespots, ich glaube, da kannst du mir die Musik heute noch vorstellen, ich wüsste genau, was es ist. Das hat mich schon irgendwie, das fand ich schon super. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag mich in den Schlaf geweint hatte, aber dass es das nicht gab. Aber das war schon irgendwie, das ist schon toll. Also aber es war auch immer klar, es gibt dort Armut und Obdachlosigkeit. Das war so, also dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Ich glaube, das war wenigstens in meiner Familie uns so vermittelt auch. Das ist natürlich, ja, um ganz hohe Konsumwerte geht, also es da irgendwie auch, dass es man einen tollen Lebenswert, aber man muss ja auch leisten können und kann es auch abrutschen, wenn du Pech hast.
Und dann vielleicht dazu passend, wie sich dann deine Wahrnehmung nach dem Mauerfall vielleicht verändert hat?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich eine Ausbildung angefangen hatte und dann ist der Betrieb irgendwie, hat er zugemacht und dann wurde es ein bisschen so eine überbetriebliche Ausbildung umgebaut, also so analog OSZ-Ausbildung. Und dann gab es so ein bisschen, ging es so ein bisschen drunter und drüber, ehrlich gesagt, weil es damit wenig Erfahrung gab und irgendwie das alles noch nicht so richtig geklappt hat. Und dann habe ich mehrfach auch die Firma gewechselt. Es war, glaube ich, auch eine Überforderung, wenn du in ein System kommst, wo du nicht weißt, wie die Verwaltung funktioniert. Ne? Also, dass du Anträge stellen musst, dass du irgendwelche, ne, also für auf Kindergeld, auf BAföG irgendwie, also das hat man schon dann irgendwann kapiert, ne? Du hast ja auch mit Leuten gesprochen, ein Glück hatten wir dieselbe Sprache. So, dass man, aber man musste immer ein bisschen so dahinter kommen oder jemanden kennen, also der einem gesagt hat, na, das kannst du doch einfach hier beantragen oder kannst du da und da hingehen und so weiter. Und ich weiß auch, fürs BAföG war das so, fürs Kindergeld, für so ein Schüler-BAföG, was ich dann bekommen hatte und so. Das war immer so, huiuiui, das war, und dann habe ich einen Job mal gekündigt und dann dachte ich, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Irgendwie, da war ich so ein bisschen lost. Es hat sich alles gefunden, aber du musstest immer jemanden haben, der dir das auch ja, so sagt. Und das Berlin, da war Berlin einfach nochmal besser dran, glaube ich, weil hier gab es ja Leute, die man fragen konnte.
Vielleicht, da wir gerade schon beim Mauerfall waren, was würdest du sagen, was vielleicht Hürden waren, die du nach dem Mauerfall im Alltag so überwinden musstest, wenn es welche gab, mit der Veränderung?
Hat mich nicht so getroffen, weil ich eh mit der Veränderung, ne, zu Hause auszuziehen und zu studieren oder ein Abi zu machen und so, beschäftigt war. Also das, da gab es jetzt erstmal so nicht eine Hürde, weil ich das ja nicht anders erlebt hatte. Also da ist wenig, bis auf diese Ausbildung, ist da wenig weggebrochen, sondern es haben sich einfach ganz viele Türen geöffnet. Und das war hilfreich, wenn du entscheidungsfreudig bist.
Auf welche Weise hast du überhaupt vom Mauerfall erfahren damals? Und was war so deine erste Reaktion und Gedanken?
Ja, ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube, ich habe das im Radio gehört, schon auch noch an dem Abend. Und dann dachte ich so, na, ist ja toll. Und weiter nichts. Also und dann bin ich den nächsten Morgen irgendwie, es war ja unter der Woche, bin ich in die Schule, in die Berufsschule, so hieß das damals, also ins OSZ gegangen. Und unsere Klasse war auch ziemlich vollständig, aber sonst niemand irgendwie. Und dann habe ich gesagt so, was macht ihr denn hier? Und wir, naja, wir haben ja Schule irgendwie, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, ihr könnt nach Hause gehen, braucht man jetzt heute nicht. Und dann, das war an der Warschauer Straße da, die Schule. Und dann konnte man sich in die lange Schlange einreihen, um über die U-Bahn-Brücke nach Kreuzberg zu gehen. Ich habe das tatsächlich nicht gemacht, weil ich irgendwie anfangs immer dachte, so, nee, wenn ich wieder zumache, dann bin ich da drüben, ich kenne ja da gar keinen und komme ich nie mehr zurück. Also das waren also die ersten Tage, wo ich dachte, nee, das mache ich nicht alleine, da gehe ich nicht hin. Also wo auch hin, also mir war auch nicht so klar, wo soll ich denn da hingehen, ich besuche ja keinen, also ich hatte kein Ziel. Und so neugierig war ich dann im ersten Moment auch nicht, sondern eher so, ich sage, nee, dann komme ich nicht mehr zurück. Also ein bisschen komisch, ne? Und nicht sehr spektakulär, aber ich habe das auch erstmal. Und dann war es ja auch irre voll, man musste ja ewig anstehen, es war November, es war kalt, also nee, habe ich nicht gemacht.
Dann vielleicht dazu passend, hast du den Mauerfall in irgendeiner Art und Weise erwartet? Also vielleicht auch in Verbindung zu Medien, so Radio, Fernsehen?
Ich weiß nicht. Also erwartet habe ich den bestimmt nicht. Ich habe ihn ja auch nicht herbeigesehen. Ich habe darüber einfach gar nicht nachgedacht so richtig. Man dachte, ja, die ist da und dann ist sie halt da. Also ich war ein bisschen unreflektiert so als Jugendliche. Ne? Heute denkt man, warum hat man denn sich da nicht irgendwie mehr Gedanken gemacht? Aber ich habe die Mauer weder in meinem Sichtfeld gehabt. Die war einfach, die ist an Stellen durch die Stadt gelaufen, wo ich die überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich wusste natürlich, dass sie gibt und ne? Alles ist schon. Und dann war ja... ja, seit dem Sommer sind ja ganz viele Menschen geflüchtet über andere Grenzen, ne? Über Ungarn und so weiter, Österreich. Das sind ganz viele, also ganz viele, aber schon irgendwie, das war ja auch in den Nachrichten, auch in den Nachrichten der DDR zu sehen, dass ganz viele Menschen das Land verlassen und dass sich da was verändert. Also das habe sogar ich dann mitbekommen, die sich dafür nicht so interessiert hat. Aber das ist dann wirklich, ja, mal gucken.
Hat man generell in der DDR dann von Fluchtversuchen mitbekommen? Kannst du dich da vielleicht noch so spezifisch an Sachen erinnern?
Also das schon, dass es Fluchtversuche gab, das hast du mitbekommen. Das war jetzt nichts, was ausführlich irgendwie öffentlich thematisiert wurde.
Ansonsten gab es vielleicht in deinem Bekanntenkreis jemanden, der geflohen ist?
Nee, also habe ich schon drüber nachgedacht. Nee, tatsächlich nicht. Also jetzt zählen, ich finde auch so diese, die dann irgendwie im Spätsommer 89 geflohen sind, das zählt dann irgendwie nicht mehr richtig, weil dann sind ja an den Grenzen einfach offen und du konntest über den Umweg sozusagen auch rübergehen. Also das ist ja dann, wo ich dann, okay, dann, ich glaube, wenn man das so betrachtet hat, dass dann irgendwie die Grenze auch offen war und wer gehen wollte, konnte gehen. Das war ja so das Gefühl, ne? Also wer gehen wollte, konnte gehen. Du musstest halt eine Menge zurücklassen. Aber du konntest deinen Koffer nehmen und sagen, so, ich gehe jetzt, ich fahre einfach diesen Umweg und gehe in den Westen. Also es also gibt ja verschiedene Szenarien, die so durchspielen, was wäre passiert, wenn man sagt, okay, wer jetzt gehen möchte, kann jetzt mal gehen und dann ist wieder gut oder so. Aber nee, ich kenne niemanden. Also niemanden, mit dem ich jetzt so Kontakt habe, also über Vierte dann natürlich schon, aber.
Und wusstest du oder Menschen in deinem Umkreis, was es für Konsequenzen gab, wenn man versucht hatte zu fliehen und das dann gescheitert ist?
Das weiß ich nicht. Also jetzt weiß ich es, aber ob ich das damals wusste, also dass es verboten ist. Und weil ich mich so halt so gar nicht damit befasst habe, glaube ich, war das verboten und natürlich unter Strafe gestellt, aber nee, ich glaube, ich habe mir da keine Gedanken zugemacht.
Neuer Aspekt. gab es in der DDR generell eine Religionsfreiheit und wie stand der Staat zur Kirche?
Auch das ist ja wieder eine sehr große gesellschaftliche Frage und irgendwie gab es schon eine Religionsfreiheit. Also wir hatten schon auch, was ich ja schon eingangs gesagt, auch zwei Kinder, die irgendwie dort zugehörig waren zu einer evangelischen, des Mädchens in einer katholischen Gemeinde. Die gab es. Du konntest da auch, die hatten genauso Konfirmationsunterricht und so weiter. Das war auch so. Die wurden auch konfirmiert. Also, aber es war irgendwie selten. Also bei uns, also ne, es gab bestimmt Landstriche, wo das mehr war oder Bezirke, wo das aktiver war. Und Kirche war ja dann auch ein Ort, wo sich BürgerrechtlerInnen getroffen haben, um zu sagen, so wollen wir hier nicht weiterleben in diesem Staat. Wir wollen ihn gestalten, wir wollen eine Veränderung. Und das ist tatsächlich ein bedauerlicher Teil, dass ich das nicht irgendwie, aber da, wie gesagt, denke ich, hat so eine Altersbegründung. Das wäre ganz spannend gewesen, glaube ich, dabei zu sein, ne? Also das in diesen Gruppen. Aber es hat natürlich, war natürlich auch mutig irgendwie, weil das natürlich, das war zum Beispiel sehr beobachtet, also von der Stadtsicherheit, die da schon geguckt haben, was sie da so sprechen.
Kanntest du persönlich jemanden, der für die Stasi gearbeitet hat?
Ja.
Und okay, und dann gleich als Anschlussfrage, ob dann das Verhalten zu dieser Person anders war als zu Bekannten oder Freunden, die nicht Mitarbeiter bei der Stasi waren?
Nee.
Oder wusstest du, dass die Person bei der Stasi arbeitet? Zu dem Zeitpunkt jetzt?
Na, vorher nicht. Also ich glaube, vielleicht habe ich es auch erst hinterher erfahren. So, das kann sein. Und von Lehrerinnen zum Beispiel hat man es auch hinterher erfahren. Was sehr überraschend war übrigens. Das hätte ich nicht gedacht. Da hätte ich andere eher gesehen, aber nee, das haben wir hinterher erfahren. So.
Und die Reaktionen waren dann eher überraschend oder wie war so die Reaktion, wenn man das erfahren hat?
Weißt du, weil ich keine negativen Erfahrungen hatte, ich hatte ja keine Berührungspunkte, war das, hat das Verhältnis in dem Fall auch nicht verändert und so. Das erleben natürlich Leute, die irgendwie Stress hatten mit der Staatssicherheit, die würden natürlich ganz andere Geschichten erzählen und sagen, wie schrecklich und wie schlimm sie das erlebt haben und was sie da irgendwie für Umwege gehen mussten, um irgendwie zu ihrem Ziel zu gelangen. So, ne? Also das ist sehr, sehr individuell so. Und da das halt so ein riesen Staatsapparat war, diese Staatssicherheit, wo so viele Menschen beschäftigt waren und auch ja diese, dass man so Berichte geschrieben hat über Mitmenschen und so weiter, das ist ja erst dann alles irgendwie für mich jedenfalls später bekannt geworden. Dass das so eine Riesenmaschinerie war, die, naja, irrwitzig, ne? Also im Geheimdienst hat ja jeder, aber im Inland ist das echt schon speziell gewesen.
War eine gewisse Angst oder Furcht vor der Stasi merkbar oder präsent in der Gesellschaft?
Das kannst du nur auf Gruppen beziehen, auf bestimmte Gruppen, bestimmt. So, ne? Also in meiner Jugendbubble war das nicht so. Also Aber auch da würde ich vielleicht gar nicht für alle sprechen, wer weiß. Also das war jetzt nicht, aber es war jetzt kein Thema. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn du so Straftaten begangen hast oder so, dann haben sich schon ganz schnell irgendwie so Leute eingeschaltet, wo denen so sind das für welche. Da war ich aber nicht bei. Also und es waren auch nicht meine Freunde. Aber das bestimmt, also ich glaube schon, dass das irgendwie also sehr, sehr, sehr unterschiedlich erlebt wurde. Je nachdem, was du ja auch, ne, ob du einfach irgendeine Quatschstraftat begangen hast, so aus ja, jugendlichen Übermut oder ob du dich gesellschaftlich engagiert hast und gesagt hast, ich möchte hier eine andere Gesellschaft haben. Und das, was die irgendwie uns, was die Idee der Gesellschaft war, das umzusetzen und nicht so das, was hier so läuft. Ich glaube, das da war ja so eine Divergenz zwischen, also auch die Bürgerrechtlerinnen haben ja nicht gesagt, die Mauer muss weg, das haben die nicht den ganzen Nacht gesagt, die haben gesagt, wir möchten die Gesellschaft für uns gestalten und ne, wir wollen mitreden. Und das, die haben Staatssicherheit bestimmt anders erlebt. Also,
da wir gerade über so Regimekritiker reden, ist es so, dass du persönlich jemals Zweifel am politischen System bzw. der Gesellschaftsordnung in der DDR hattest? Also natürlich ein junges Alter dann in dem Sinne, aber...
Ja, auch darauf werde ich mich wieder beziehen. Ne? Ich denke, also bestimmt fand ich auch so Sachen komisch, aber dachte, so, ist dann halt so. Also ich habe ja nicht rebelliert oder dagegen oder gesagt, ich muss... Also auch das wird wieder sehr unterschiedlich sein. Ne? Meine Familie ist jedes Jahr mindestens zweimal in Urlaub gefahren. Natürlich war das die Ostsee, das Erzgebirge, Tschechien und die Slowakei oder irgendwie auch nach Polen. Und so. Also da waren irgendwie, ging es uns da auch ganz gut. Und natürlich habe ich irgendwie mal einen Film gesehen, wo ich dachte, ah, Venedig ist ja auch ganz schön. Und dann dachte ich, wenn ich könnte, würde ich aber gerne mal nach Venedig. Also und da, an solchen Punkten ist dann auch, wenn man irgendwie ist ja schon ein bisschen doof, dass man jetzt nicht einfach hinreisen kann. Ne? Also das ist schon eine Einschränkung gewesen, die aber dann wieder, wenn du dein eigenes, eigenständiges Leben führst, dir, glaube ich, nochmal anders auffällt. Ne? Deswegen sage ich, als Jugendliche fährst du mit deinen Eltern in Urlaub fertig oder gehst mit deiner Freundin campen oder so und da ist das noch nicht so ein Riesenthema. Aber später schon.
Okay, weil du gerade schon Reisen angesprochen hattest, gab es irgendwelche konkreten Schwierigkeiten oder Sachen, die einfach schwerer waren damals beim Reisen, auf die man achten musste?
Ja, du konntest einfach nicht so reisen. Ne? Also Reisen waren über die Betriebe organisiert, über die, wo du gearbeitet hast. Da gab es irgendwie so einen kleinen... Keine Ahnung, ich habe das nie gesehen, aber so ein Katalog. Und dann gab es halt Ferienanlagen, die der Firma auch gehört haben. Und dann konntest du sagen, du kannst das dann so anmelden oder dich bewerben darum, zu sagen, hier, ich möchte 3 Wochen Ostsee oder 2 Wochen, keine Ahnung, Thüringer Wald oder so. Oder eben auch, wie gesagt, ganz wenig, aber gab es auch, ne, in die Tschechoslowakei. Aber... Und dann hast du dich dann beworben und dann, also ich glaube schon, dass wir aus irgendeinem Grund auch privilegiert waren, weil wir hatten wirklich immer Urlaube, andere haben das nicht gehabt, das muss man schon auch sagen. Also auch wenn die in Firmen waren, die ja genauso irgendwie die Plätze vergeben haben, habe ich eine Freundin, die sind nicht jedes Jahr in Urlaub gefahren. Woran das jetzt genau gelingen hat, weiß ich nicht, aber das war halt, die Firmen hatten verschiedene Ferienanlagen und da konnte man hinfahren. So, und das haben wir immer gemacht. Du konntest halt nicht sagen, oh, ich würde jetzt mal gerne nach Moskau. Und das ist schon komisch, ne? Wenn du sagst, das sind ja unsere Brüder und Freunde und so weiter. Aber nach Moskau konntest du nicht mal eben so einfach reisen. Das war schon ein bisschen aufrissiger. Da gab es schon auch ein Reisebüro, was jetzt nicht, ne, zentral organisiert war. Da konntest du dich auch drum bewerben sozusagen. Aber du konntest nicht einfach sagen, so, ich buche jetzt mal einen Flug und fahre mal los.
Hattest du jemals, oder du mit deiner Familie, jemals irgendwie Probleme an der Grenze oder?
Nee, Probleme hatten wir da nicht. Ich weiß aber, dass wir, als wenn wir auch nach Tschechien gefahren sind, dass wir ewig anstehen mussten. Also wir sind mit dem Auto runtergefahren und dann wusste man, man steht da irgendwie lange und dann wurde man überprüft. So. Und dann konntest du Glück haben oder nicht. Es ist wie auch jetzt an Grenzen, das kennt ihr nicht, weil ihr euch im Schengen-Raum überwiegend bewegt. Aber wenn man Staatsgrenzen übertritt, also bei den Amerikanern einzureisen, ist ja auch umständlicher als so. Und es wurde dann, wurde halt bis hin, dass wir die Autos auseinandergenommen haben, um zu gucken, ob man irgendwas zu viel Geld hin und her nimmt oder so weiter. Das gab es schon. Also ich weiß, die Grenzübertritte haben immer ewig gedauert. Aber so viel haben wir davon nicht gehabt, ehrlich gesagt. Also wir machen da jetzt so wie nur ein paar Mal.
Da du gerade Auto sozusagen als Verkehrsfahrzeug angesprochen hattest, welche Automarken gab es vielleicht und wie teuer war ein Auto?
Ja, das ist eine schöne Frage.
Im Vergleich zu anderen Konsumenten.
Na, es gab irgendwie Trabant, was ja alle von euch auch noch kennen. Und dann gab es irgendwie noch wie sie, 2, 3 weitere Autos. Also in Wartburg war das zweite Auto, was auch in der DDR hergestellt wurde, bei Eisenach, deswegen die Wartburg. Der war schon ein bisschen besser als der Trabant. Und dann gab es aus den befreundeten, in Anführungszeichen, also aus den umliegenden Staaten halt so Lada war russisch. Und dann gab es so ein, also ein Skoda war oder irgendwas, also gab es dann so ein tschechisches Auto. Also das war aber irgendwie teurer. Also günstig war es eigentlich wohl, auch das habe ich ja nicht mehr mitgemacht, dass du dich auf ein Auto beworben hast. Und dann hast du irgendwie ganz lange gewartet, irgendwie so 10, 15 Jahre, bis du ein Auto, also bis du ein Trabi dann bekommen hast. Und das Ding hat, weiß ich nicht, was es gekostet hat. Das war mein Vater, was es gekostet hat. Also müsste ich mal nachfragen. Wir hatten einen Trabi. Und wir sind zu viert mit dem auch nach Tschechien gefahren, was ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen kann.
Da wir gerade schon über so Reisen in anderen Ländern reden, oder ja, in andere Länder, mit Urlaub und so, gab es damals, würdest du sagen, ein generelles Interesse an anderen Kulturen? Ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast.
An anderen Kulturen? Also ich glaube, es gab ein Interesse an raus, mal was anderes. Ob es jetzt gleich ein Interesse an der Kultur war, will ich bezweifeln tatsächlich. Also jetzt einzelne schon, aber eben nicht so grundsätzlich. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Und es ging eher darum, raus, mal was anderes, nach Ungarn, nach Bulgarien, Tschechien, Polen, sowas, Schwarzen Meer, Balaton, sowas, also eine andere Orte. Kultur sei ja an solchen Urlaubshotspots mal so dahingestellt.
Und vielleicht auch im Anschluss daran, inwiefern die Kunstfreiheit, so wie du es wahrgenommen hast, in der DDR durch den Staat eingeschränkt wurde?
Das glaube ich schon, dass das sehr, dass es reglementiert war. So habe ich als auch nicht selbst erlebt, weil ich ja nicht Künstlerin bin und mich als solche nicht versucht habe. Aber das wurde schon, glaube ich, beäugt. Also sowohl in Texten für Musik, das hat man schon auch mitbekommen, dass bestimmte Texte so nicht laufen sollten, dass Lieder nicht in den öffentlichen Clubs gespielt werden sollten und so. Was aber auch bildende Künstler bestimmt auch betroffen hat. Also es wurde einfach dann, glaube ich, nicht freigegeben oder du konntest einfach nicht ausstellen. So, das war ja, es gab ja so eine Privatwirtschaft in dem Sinne, nur in ganz kleinen Umfang. Das war ja alles staatliche Wirtschaft.
Gab es in der DDR gewisse Minderheiten, die zum Beispiel diskriminiert wurden oder deutlich anders behandelt wurden als, sag ich mal, der Rest der Gesellschaft?
Also es gab bestimmt kulturelle Minderheiten. Ich denke gerade an die Sorben im Spreewald, ne? Die, inwieweit die jetzt in ihrer Kultur sich nicht frei bewegen konnten, weiß ich nicht. Aber die Sprache zum Beispiel taucht jetzt erst auf den Schildern auf, ne? Also eine eigene Sprache. Und grundsätzlich waren die aber zum Beispiel, sind mit ihren Trachten und so weiter, das war schon was Festliches und so. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die KünstlerInnen, die irgendwie ausstellen wollten, die irgendwie was mit ihren Bildern, Skulpturen, wie auch immer, Texten aussagen wollten, dass das geprüft wurde. Ich glaube, im System, im staatlichen Hilfesystem auch, glaube ich, gab es so Unterscheidungen, weiß ich nicht, würde mir jetzt nicht einfallen. Aber es gab bestimmt Gruppen, die, naja, nicht besonders gut angesehen waren. Also das aber eher auch so gesellschaftlich, ne? Also weiß jetzt nicht, also Gesellschaft von den Nachbarn, von, ne? Also jetzt nicht arbeiten zu gehen, war keine Option letztlich. Oder nur ganz selten und sehr streng beäugt. Also man war schon auch interessiert an der Vollbeschäftigung und also betteln durftest du auch nicht. Also jedenfalls habe ich nie einen Bettler vorher gesehen gehabt. Das kann an meinem Umfeld gelegen haben, aber ne, das war nicht. Ist eine spannende Frage, finde ich. Das weiß ich aber nicht.
Und dann vielleicht, wenn es Gruppen gab, die eher als Minderheit angesehen wurden. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so weißt, aber gab es vielleicht einen gesetzlich festgelegten Minderheitenschutz?
Ich glaube, es ging ja viel um das Gleiche. Ne? Wir sind eigentlich, also die Idee des Ganzen war ja zu sagen, wir sind alle gleich. das Kapital in die Hände derer, die damit arbeiten und nicht Einzelnen und so weiter. Also die Idee ist ja auch eine gute nach wie vor, es hat nur nicht funktioniert und es war zu korrupt und zu klein und zu nicht gut geführt. Aber zu sagen, wir machen nicht so eine große Schere auf in Arm und Reich, sondern gucken, dass wir irgendwie alle für alle ein halbwegs gutes Leben herstellen. Also die Idee, also den Teil der ganzen Geschichte, den finde ich auch ganz nach wie vor gut. Der hat halt nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, dass, also müsste man mal nachgucken, ne, ob das so einen expliziten Minderheitenschutz gab oder ob die gesagt haben, nee, wir sind ja alle gleich. Ob das mehr im Vordergrund stand. Dass dann auch wieder gleicher gleich war, ne, deswegen hat es ja nicht funktioniert. Also.
Existierten damals bereits schon Sonderschulen für zum Beispiel Behinderte oder etc.?
Die hießen genau so, ehrlich gesagt. Also es gab, du konntest die Schule mit der 8. Klasse verlassen, dann musstest du aber trotzdem 10 Jahre hingehen. Also du hast eine 10 Jahre Schulpflicht, konntest aber mit der 8. Klasse wie so einen Hauptschulabschluss machen. Und dann gab es halt Kids, die das irgendwie auch nicht, also auf einer Regelschule das nicht geschafft haben. Dann gab es wirklich, die hießen Sonderschulen und wurden dort extra beschult. Und die sind teilweise auch ohne Abschluss dann, also entweder hat man die zu diesem Hauptschulabschluss ähnlichen Abschluss gebracht oder sind dann ohne Abschluss in ungelernte Berufe gegangen. Also Straßenbau, also alles, was so echt harte Arbeit auch ist. Ne? Also dass man, aber das gab es schon. Die sind auch weiter in diese Schulen gegangen. Die waren zum Beispiel nicht gesellschaftlich sehr gut angesehen. Also wir hatten da so manchmal so Rückkehrer, also die waren da 2 Jahre und dann sind sie wieder auf die normale Schule gegangen, also auf die Regelschule und die waren dann so, das war der von der Sonderschule. Also der hat den Stempel, hatte der weg, so. Und da waren auch Kinder mit Behinderungen. Aber was jetzt mit schwerst Mehrfachbehinderten, das weiß ich nicht, wie das Werkstättenprinzip dort war, weiß ich nicht.
Und konnte man früher oder damals offen homosexuell sein und wie ist man mit homosexuellen Menschen umgegangen?
Ja, auch dazu kann ich ja nur aus Berichten sehen. Also ich meine, ich glaube, es war und ist ja wie jetzt in Berlin einfacher als irgendwo anders. So. Und es gab Clubs, am Alex weiß ich, war ein Ding, so ein Nachtclub, der war klar, jetzt nicht für alle, nicht für uns auf jeden Fall. Also uns, die jugendlichen Mädchen, das war da klar, aber grundsätzlich war das verboten bis Anfang der 70er. Ne? Also der Osten hat das früher gekippt als die in alten Bundesländer, als die Bundesrepublik. Aber das war ziemlich lange, verrückterweise, und heute gar nicht mehr vorstellbar, ein Glück, war das verboten und unter Strafe gestellt. Und auch da wirst du wieder Gegenden gehabt haben und Polizeiabschnitte, die gesagt haben, naja, wissen wir ja, dass der Club da ist, meine Güte, was soll sein? Und andere, die da irgendwie mit ein Problem geschoben haben und da irgendwie ihre Macht haben ausgelebt haben. Ne? Also offen gelebt hast du das nicht, das glaube ich nicht. Also es gab Clubs, aber offen gelebt hast du das nicht.
Vielleicht haben wir gerade so von Theorien, die heute eher relevant sind. War es generell so, dass Umweltschutz oder Umweltprobleme zu der Zeit schon irgendwie so ein sehr präsentes Thema war?
Das ist eine total gute Frage, weil das Recycling-System im Osten war ja ein total gut funktionierendes. Also wir haben immer Glas getrennt und Papier getrennt und Bioabfälle, Plastik nicht, aber Plastik gab es bei uns auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also bei uns war es tatsächlich, gab es viel, viel weniger Plastik. Und es wurde von den Pionieren übrigens wieder. Und es gab so ein, an der Schule wurden diese Gläser und Papier zum Beispiel gesammelt. Und es gab so einen Wettstreit der Klassen untereinander. Und dann hast du irgendwie so Punkte oder Striche, keine Ahnung, was bekommen. Und dann hat man irgendwie, wahrscheinlich irgendwie so ein Belohnungssystem für die Klasse. Ne? Also im Wettstreit der ganzen Schule hast du da irgendwie an einem bestimmten Sammeltag, da gab es so einen Container, da konnte man das Zeug abgeben. Und ich weiß noch, meine Freundin, die hatte eine kleine Schwester und die haben die mit so Babygläschen gefüttert. Und die hat immer voll viele Punkte gekriegt, weil sie diese kleinen Gläschen mitbringen konnte. Weil ja natürlich ihre kleine Schwester immer diese Dinger gegessen hat. Also es gab es an der Schule, wurde gesammelt. Dafür hat man, wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, manche Truppen sind dann auch durch die Häuser gegangen und haben das eingesammelt. Also ich war bei meiner Oma, die hat das immer neben die Tür gestellt Und dann haben die geklingelt, die Kinder, und dann hat sie denen das gegeben. Und du konntest es nämlich auch in der Schule abgeben, okay, aber du konntest es auch bei der Seroannahmestelle, Sekundärrohstoffannahmestelle oder so, abgeben und hast dann wirklich für ein Gurkenglas hast du 30 Pfennig bekommen oder so. Das war richtig viel. Für so ein kleines Glas viel weniger. Und ein Kilo Papier hast du auch irgendwie so und so viel. Also konntest du ein bisschen Taschengeld machen.
War das aber auch so in dem Rahmen, dass man schon wusste, dass es irgendwie ein sehr großes Problem ist oder auf jeden Fall ein sehr großes Problem sein wird in der Zukunft?
Und es ging, glaube ich, um Ressourcen schonen. Also jetzt gar nicht mit so einem weltweiten Klimading, das glaube ich nicht. Oder, nee, aber um das, also die wenigen, also DDR hatte ja auch wenige Ressourcen an ganz vielen verschiedenen Sachen und eben auch an dem, sodass das eben wieder verwertet wurde. Also es ist eher so Nachhaltigkeit aus einem Mangel heraus. Aber ehrlich gesagt hat das voll gut funktioniert. Also das war tatsächlich mal was richtig Gutes.
Weil du gerade schon Ressourcen sparen angesprochen hattest, wie stand es oder wie groß war die Warenvielfalt überhaupt?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, auf welche Warengruppe man guckt. Und ich, also die Grundnahrungsmittel hat es immer gegeben. So. Ich glaube, da war die Versorgung flächendeckend gut und es war ja auch subventioniert. Es hat also auch nicht so irre viel Geld gekostet. Was viel Geld gekostet hat, war so Kaffee. Weiß ich noch, da war ein extra Stand für Kaffee und ich glaube, da wahrscheinlich auch Zigaretten oder so. War so ein extra kleiner Kiosk in den Läden. Also Grundnahrungsmittel gab es zumeist. Es gab immer mal so ganz irgendwelche Engpässe, gab es dann schon, aber du hast nicht immer das bekommen, was du dir gerade gewünscht hast. Da gab es schon Engpässe. Mich als Jugendliche hat das nicht tangiert, weil ich damit wenig zu tun hatte, sondern da musste ich ja nichts machen. Aber Klamotten hat mich interessiert und Schuhe und Kleidung, das war ein Riesenthema, für mich jedenfalls. Also es hat schon wieder was angehabt, aber natürlich nicht irgendwie besonders schöne Sachen oder wenn du da bestimmte Vorstellungen hattest, das war schwierig. Aber meine Mutter war Schneiderin, die hat regelmäßig für mich Klamotten genäht. Also für alle Feste und so weiter hat die an der Nähmaschine gesessen.
Würdest du aber auch sagen, dass es bestimmte Produkte zum Beispiel im Osten dann nicht gab, die es im Westen gab? Oder auch umgekehrt, dass es sozusagen bestimmte Produkte nur in der DDR gab, wo man so den Unterschied gesehen hat?
Das wäre nochmal witzig, wenn man wüsste, was es in der DDR gab, was es da nicht gab. Ne? Das weiß ich, kann ich so spontan gar nicht beantworten. Aber das ist halt, du bist halt nicht in den Laden gegangen, so wie jetzt, und hast gesagt, welche Jeansmarke hätte ich denn gern? Oder selbst wenn du sagst, ich möchte einfach eine Jeans kaufen, dann gab es sie nicht unbedingt. Oder ich möchte ein paar Stiefel und die sollen irgendwie für den Winter sein und irgendwie ein bisschen gut aussehen. Und dann standen schon Stiefel darum irgendwie, aber nicht die du haben wolltest. Und natürlich nicht du hast dir nicht unter 200 Paaren was aussuchen können, sondern da standen halt, was weiß ich, zwei Sorten. Und dann hast du halt, okay, jene, jene, mu, welche ist weniger schlimm und dann hast du es genommen.
Aber wenn du vor allem sagst, dass es zum Teil, wenn man etwas Bestimmtes wollte, auch zu Engpässen kommen konnte, gab es dann bestimmte Produkte oder ein bestimmtes Produkt, was du dich daran erinnerst, dass du es als Privileg vielleicht sogar gesehen hast und dass du es heute eher als selbstverständlich nimmst? Oder was für dich in irgendeinem Sinne eine Besonderheit war, das zu haben, weil es nicht oft gab zum Beispiel?
Naja, auch da war es irgendwie, das gab halt nicht immer alles zur freien Verfügung, aber ich hatte einen sehr aufgeschlossenen Großvater Geld für meine Klamotten auszugeben zum Beispiel. Und es gab dann schon auch besondere und ein bisschen höherpreisige Läden, wo du auch schon mal was Besonderes bekommen hast. So. Und da musstest du halt Geld für haben. So. Und auch da hast du natürlich noch eine bestimmte Auswahl. Aber ich kann mich schon an so verschiedene Klamotten erinnern, die ich dann hatte und die besonders waren. Und eben nicht aus dem Kiez-Schuhladen. Also gerade bei Schuhen fallen mir so mehrere an. Ich hatte ja eine Jugendweihe und nicht die Konfirmation. Und da ein paar Schuhe irgendwie zu kaufen, das war, also ich hatte welche, die waren ganz wunderbar. Aber das, naja, das war so ein bisschen, ne, musstest dazu kommen. Musstest du gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Als neues Thema vielleicht so ein bisschen, obwohl es ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, mit Warenangebot, aber die Gesundheitsversorgung. Ich weiß nicht, ob du das jetzt genau weißt, aber gab es generell eine gesetzliche Krankenversicherung und musste man für bestimmte Operationen oder Medikamente vielleicht auch selber zahlen dann?
Nee, du hast nichts selber bezahlt. Also du hast eine Versicherung gehabt, es waren auch alle versichert. Ich glaube, es war bin überzeugt davon, dass es ein sehr gutes Gesundheitsversorgungssystem war. Und das war auch das war, also witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr vom Polikum hier jetzt schon mal gehört habt, das hat hier in Friedenau und Schaltenburg gibt es ein Polikum, also ein Ärztehaus letztlich. Und die Dinger gab es flächendeckend irgendwie in der DDR. Also jeder Kiez, jeder größere Kiez hatte auch so ein Poli, eine Poliklinik hieß es damals, wo halt alle so Fachärzte dort saßen. Und du bist dort reingegangen, hast deine Akte ziehen lassen und dann bist du mit der Akte, hast du dich in das Wartezimmer von dem Facharzt gesetzt und dann bist du da in dem Haus, also hast du eine Akte, da war der Zahnarzt zack drin und da war die Hautärztin drin und die, wie was man noch so hatte, war ganz, also das war tatsächlich auch irre gut organisiert, würde ich sagen. Und du hast diese Zuzahlung und wenn du irgendwie noch eine extra Untersuchung haben möchtest, das gab es nicht.
Okay, weil du gerade von der guten Versorgung sprichst, war es dann auch so, dass sämtliche Medikamente zu jeder Zeit verfügbar waren, dass auch so, keine Ahnung, wie der Zugang zu Hygieneprodukten vielleicht auch war in dem Sinne?
Also ob es immer alle Medikamente gab, das weiß ich nicht. Aber auch die waren zuzahlungsfrei. Du bist in die Apotheke mit deinem Rezept und hast dir das Zeug geholt. Ob es immer alles gab, das weiß ich nicht. Ich hatte ja keine schlimmen Krankheiten. Aber du bist irgendwie da auf jeden Fall auch versorgt worden. Ich glaube, da gab es auch keinen Unterschied in wer du nun bist. So. Es gab schon die Charité auch, die liegt, ne, war ja in Mitte. Und das war schon auch ein Universitätsklinikum, auch damals. Und da waren das, also wenn jetzt irgendwas Spezielles ist, ist man dort dann auch überwiesen worden. Aber das hat echt tatsächlich gut gegriffen. So. Und gab da keine, sage ich jetzt so, ne? Also in meiner Wahrnehmung keine Ausgrenzung in dem Bereich.
Du meintest ja gerade, dass du das Gesundheitssystem zum Beispiel sehr gelungen fandest. Gibt es noch irgendwas, was dir jetzt so einfällt, der DDR quasi sehr gelungen ist oder vielleicht auch nicht?
Naja, ich werde mir gerade das Recycling-System, das Gesundheitssystem. Ich denke schon auch, das Bildungssystem war nicht schlecht. So, also nicht gelungen oder einfach aus heutiger Sicht einfach nicht gut organisiert war diese Beschränkung zum Studium. Also das kann man natürlich unterschiedlich sehen, weil wenn jetzt irgendwie alle in eine Richtung studieren und dann braucht man nicht so viele, auch das hatten wir ja in den 90er Jahren, dass wir bestimmte Berufe, die dann zu Ende studiert hatten, nicht einsetzen konnten, weil wir eine Lehrerschwemme zum Beispiel hatten, was ja unser Problem heute gerade nicht ist. Also das so ein bisschen auch zu steuern, wie viele, das lasse ich in einer bestimmten Fachrichtung zu, aber überhaupt zu einer Zulassung zu kommen, also ein Abitur ablegen zu können, das war eigentlich, das fand ich blöd, so, das war nicht gut, also das warum, ne? Also dann hätte man ja auch versuchen können und dann gewinnt halt der bessere, ne, den Studienplatz sozusagen. Also das war nicht gelungen und eben schon die Leute so zu bevormunden und so rein zu, also so, ne, also nicht zu beteiligen, also sondern so Vorgaben zu machen, überhaupt nicht partizipativ zu organisiert zu sein und nur so Vorgaben so top down, das geht krachen in jeder Gruppe und hier halt im ganzen Land. Ich fand auch Kinderbetreuung super. Also A, gab es Kita-Plätze, jetzt ohne Ende weiß ich nicht, aber jedes Kind hatte auch einen Kita-Platz, auch ab sehr frühem Alter schon, bis in die Schule rein. Ich bin jedes Jahr in ein Feriencamp gefahren irgendwie, und das war halt alles auch nichts gekostet. Also der Kita-Platz, weiß nicht, das hat was gekostet, aber ganz wenig. Kleinen Beitrag und auch die Feriencamps irgendwie, was sind so 12 Mark für 3 Wochen oder so. Also auch das war total bezuschusst und gefördert und so. Also da wurde schon viel, also viel auch für überhaupt Kinder, Jugendliche. Ne? Also ihr kennt ja das FEZ vielleicht. Das war ja früher der Pionierpalast. Da bin ich Pionier geworden. Und das war schon, das war spektakulär dort. Also und es ist ja immer noch, also, ne? Also die haben einfach mit ganz, die haben einfach coole Ideen und schon immer gehabt. Da waren immer sehr kreative Leute am Werk. Also ich glaube, so für Kinder, Jugend hat man echt auch viel gemacht. Und es war jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwie staatliche Propaganda oder so überhaupt nicht, sondern da ging es um Freizeit, da ging es um Musik dort vor Ort ja auch nochmal und ganz viel Natur und irgendwie Technik und alles Mögliche. Also das, was die jetzt auch noch machen, so ähnlich war es ja damals auch. Das ist schon, da wurde viel investiert. Ja, Das würde man sich heutzutage echt wünschen, dass das ist tatsächlich deutlich besser geht. Also ein ganz anderer Fokus, viel mehr Geld reingegangen.
Ein bisschen anderes Thema. Würdest du sagen, dass du es generell so wahrgenommen hast, dass es in der DDR ein Rollenbild der Frau gab? Und ja, wenn ja, also du warst natürlich dann noch sehr jung zu der Zeit, aber vielleicht hast du es ja in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen, wie du behandelt wurdest im Gegensatz zu anderen.
In der DDR hat man ja Vollbeschäftigung angestrebt. Also meine Mutter und mein Vater haben beide jederzeit Vollzeit gearbeitet. Deswegen war es ja auch gut, dass es eine gute Kinderbetreuung und eine gute Angebotsstruktur für dann älter werdende Kinder gab. In meiner Familie war das tatsächlich sehr arbeitsteilig, so habe ich jedenfalls wahrgenommen, dass sie sich das sehr aufgeteilt haben und die Care-Arbeit irgendwie zusammen gemacht haben. Das, denke ich, wird in jeder Familie unterschiedlich gewesen sein. Aber dass Frauen genauso berufstätig sind wie ihre Partner, das war viel, 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 viel gängiger. Also, ne, das heißt nicht, dass alle irgendwie voll gearbeitet haben gekonnt, aber das war üblich.
Hattest du oder gab es, oder du oder auch andere junge Mädchen und Frauen, gab es da irgendwelche bestimmten Vorbilder in der DDR?
Nee, ich glaube, das hat sich eher so am Lifestyle, also für mich jetzt so dargestellt. Ne? Also, ich fand es irgendwie Bands oder Sängerin toll, deren Frisur du dir hast schneiden lassen in den wilden 80ern. nee, also das bestimmt, aber wüsste ich jetzt nicht, dass ich so ein...
Da wir eben schon darauf angesprochen hatten, glaubst du, dass man sagen kann, dass Frauen in der DDR dann emanzipierter waren als Frauen in der BRD?
Auch das hängt bestimmt von Landstrichen ab, ne? Also Stadt, Land, Nord, Süd wieder. Aber das glaube ich schon, weil wenn du dein eigenes Einkommen hast, bist du natürlich unabhängiger. Und wenn du auf, ne, wenn du, dann kannst du auch freier entscheiden. Und wenn ich davon abhängig bin, dass mein Mann, also das westdeutsche Modell, ne, arbeitet und die Kohle nach Hause bringt, bin ich so in einer Abhängigkeit, die, naja, die mich natürlich auch zurückstecken lässt. Und das glaube ich, also aus der Perspektive glaube ich schon, dass ostdeutsche Frauen da selbstbewusster sind und also ne, die damals so sozialisiert wurden. So. Dass das Modell mit Hausfrau sich überlebt hat, haben wir jetzt ja auch im ganzen Land irgendwie. Aber deswegen glaube ich, weil wenn du auf eigenen Füßen stehst, dann bist du immer unabhängiger. Und es ist wichtig, auf eigenen Füßen zu stehen. Also da, das ist zum Beispiel was meine Sozialisation ganz klar mitbringt. Zu sagen, niemals abhängig zu sein, niemals vollkommen abhängig zu sein, um sein eigenes Leben führen zu können. Das finde ich ganz wichtig.
Das ist ein großer Themenswitch, und zwar zur SED-Herrschaft und zu dem politischen System. Wie stand es, hattest du eine bestimmte Meinung oder von der SED?
Also ich habe keine oppositionelle Meinung gehabt. Ne? Ich habe mich damit aber auch ehrlich gesagt nicht befasst. Meine beiden Eltern waren Mitglied der SED und deswegen waren die montagsabends immer erst ganz spät zu Hause, weil da nämlich Parteiversammlung war. Aber also, ne, also das ist schon... Da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, also ich war nicht, weil ich nicht dagegen war und nicht in Opposition gegangen bin, habe ich mich damit auch echt nicht auseinandergesetzt, glaube ich so. Also ich wäre jetzt da bestimmt nicht unbedingt Mitglied geworden, so das, nee, also auch nicht so aus, auf keinen Fall. Und ich, also das, aber gut, das war so ein bisschen, man wusste, dass die gibt, man wusste irgendwie, dass du auf einem Wahlzettel wenig Optionen hattest. Aber ich habe ja gar nicht gewählt, dafür war ich ja noch zu jung. Nichts, womit ich mich auseinandergesetzt hätte.
Weil du gerade Wahlen als Thema angesprochen hast, weißt du generell, wie die Wahlen in der DDR ablief? Also das weiß man ja jetzt wahrscheinlich auch, dann noch besser, aber so generell, wenn du vielleicht auch was von deinen
Eltern. Ja, die sind da hingegangen, meine Eltern, das war schon Wahlsonntag, also das ist ja auch immer noch Wahlsonntag. Dass man da hingegangen ist. Ich weiß nicht mal, ob die ein Kreuz gemacht haben oder nur den Zettel eingesteckt haben. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Also, das gab ja auch keine Wahlkabinen. Ne? Wenn ich jetzt so überlege, es gab einfach nur, du bist da hingegangen, hast deinen Zettel, Wahlzettel bekommen und dann da eingeschmissen. So muss ja so gewesen sein. Ne? Also, ich habe mal nicht wählen lassen. Also, Wahlalter 16 war auch gar kein Thema in der DDR.
Wie sehr wurde von der SED oder generell von der Regierung Rücksicht auf Menschenrechte genommen oder inwiefern?
Also grundsätzlich, da müsste man wieder so auch einen Blick in die Außenpolitik könnte man da werfen. Es gab ja so Brudervölker, also eine Freiheit für Nicaragua, gegen die Apartheid in Südafrika, für alles Mögliche war man und gegen andere Dinge war man. Also ne, da gab es schon, aber wenn ich das auf ganz klein ziehe und dann ja auch vielleicht sagen würde, wie ist die Staatssicherheit repressiv gegen SystemkritikerInnen vorgegangen? Also wenn wir es in so einen ganz engen Fokus nehmen, dann wird das bestimmt, also kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es auch nicht immer korrekt abgelaufen ist. Also die Freundschaft mit anderen Völkern oder so, das hat man immer ganz groß propagiert, aber da wir die ja gar nicht getroffen haben, konnten wir mit denen ja auch gar nicht so groß befreundet sein. Wir durften ja gar nicht hin, also von daher.
Inwiefern die UdSSR einen Einfluss auf die DDR hatte?
Naja, ein ganz massiver, ne? Aber das kann ich auch nicht so richtig ausführen. Aber das war ja offenbar auch großenteils gelenkt, ne? Also, dass die gesagt haben, da ist vorne. Und wenn wir sagen, da ist vorne, dann ist da vorne. Dann habt ihr da, seid ihr nur so eine Untergruppierung. Also als Alliierte des Gebiets der DDR haben die natürlich einen irren Einfluss gehabt auf die Politik. Also in den Nachkriegsjahren ja ganz sicher noch mal mehr als jetzt vielleicht zum Ende hin und dann wurde es ja gemäßigt damit Gorbatschow und so. Aber das waren Alliierte. Also da machen wir uns mal nichts vor, da werden die Amis jetzt so großzügig auch in manche Sachen nicht gewesen sein. Also, aber klar, das war da deutlich spürbarer bestimmt. Ja. Also es war ja auch ein schwer getroffenes Land.
Wie frei, würdest du sagen, hast du dich innerhalb des Regimes gefühlt? Weil du ja auch schon davon gesprochen hast, dass es da generell vielleicht, als dann die Grenzen offen waren, dass da so dann das Gefühl von Freiheit vielleicht größer wurde. Aber vielleicht hat man das ja vorher nicht so stark wahrgenommen. Das ist die Frage, ob du da
hattest. Also ich hatte eine Kindheit und eine Jugend in der DDR und die waren, wie ich ja gerade gesagt habe, irgendwie irre gefördert und mächtig unterstützt. Also das gab einfach ein System, in dem ich mich sicher bewegen konnte und irgendwie auch ausprobieren konnte. Also von daher ist das... hat mich das nicht, also ich habe die, es haben sich mehr Möglichkeiten ergeben durch den Mauerfall. Ich konnte halt nochmal was ganz anderes in der Ausbildung machen oder irgendwie, ne, in dem, wie mein Lebensweg sich gestaltet. Da habe ich viel mehr oder auch irgendwie ins dann halt Reisen. Das hat diese Möglichkeiten haben sich ergeben, aber deswegen habe ich mich nicht davor die ganze Zeit so voll unterdrückt gefühlt. Also wie gesagt, als Kind, Jugendliche brauchst du ja auch nicht gleich die ganze Welt vielleicht. Also, das war schon schade an der einen oder anderen Stelle und man hätte bestimmt gern noch den einen oder anderen Wunsch irgendwie erfüllt bekommen als Kind. Aber gut, das haben meine Kinder übrigens auch. Also ja, also ich glaube, dass Kindheit und Jugend in der DDR, auch das wird unterschiedlich gewesen sein, aber in den letzten 20 Jahren sozusagen und dann in Berlin, also ehrlich, ich habe nichts vermisst. Das hat sich danach nur viel mehr Möglichkeiten nochmal ergeben. Die habe ich aber vorher nicht gebraucht.
Dann kommen wir so ein bisschen zur Reflexion der Biografie in Anführungszeichen. Da wäre eine Frage zum Beispiel, wie du glaubst, dass die DDR dich geprägt hat. Vielleicht ist auch nochmal im Nachhinein, wenn du raufguckst.
Ob das nur die DDR war oder tatsächlich einfach mein Elternhaus. Ne? Dass das so ein ganz, also wirklich ein sehr enges Familiensystem, was eher so ja, konservativ, sag ich mal, so Mutter, Vater, zwei Kinder, die einfach offen, also aufeinander einen engen Bezug haben und genauso in der Verwandtschaft. Also das prägt und dann schon mit dem, ne, mit der Idee irgendwie von Solidarität, das glaube ich hat es nochmal sehr ausgeprägt, dass das ein Begriff ist, den man auch leben kann, dass man also humanistische Werte so als Basis mitbekommen hat. Ob das jetzt gleich der Staat war oder ob das einfach unser Familiengefüge war, in dem sich auch meine Eltern wiederum bewegen konnten auf ihre Art und damit gut zurechtgekommen sind. Oder es deswegen dem wichtig war. Also, das, also klar prägt einen die ersten 20 Jahre wird man mehr geprägt als dann vielleicht später noch. Also wenn man selber guckt, was man daraus macht aus den ersten 20 Jahren.
Wie sehr hat sich deine Wahrnehmung zu der DDR jetzt über die Zeit verändert? Oder hat sie sich...
Naja, man hat ja, wir haben ja schon an einigen Stellen drüber gesprochen, dass dann ganz viel irgendwie dokumentiert wurde, nochmal aufgearbeitet wurde, dass man nochmal sehr unterschiedliche Perspektiven von Leben in der DDR auch gehört hat, dass man, also ich schon über einige Dinge auch ganz überrascht war, andere Dinge man auch schon irgendwie gewusst, geahnt oder irgendwas hat. Also das ist ja so ein Prozess, ne? Also ich gucke mir jetzt auch nicht mehr jeden Quatsch also an, so, weil ich denke, ich muss mir nicht eine bestimmte Serie angucken, um zu gucken, wie das Leben in der DDR war. Ich denke, ja, ich habe ja da gelebt, also meine Güte, deswegen gucke ich bestimmte Filme nicht oder so, wo ich denke, ist schön für die jetzt, ne, die dann so nachkommen und da eine Perspektive, nochmal so eine Idee von kriegen. Aber irgendwann hat man auch gesagt, so, meine Güte, also ich habe es ja gehabt, ne? Also brauche ich jetzt nicht mehr nochmal weiter irgendwie reinziehen. Und ich finde es gut, dass es auch kritisch aufgearbeitet wurde. Ich glaube, es gibt auch hier, wie in eigentlich allen Bereichen, nicht das war alles super oder es war alles scheiße, sondern es ist immer so von allem was dabei. Und manche Sachen waren halt richtig gut und andere Sachen waren auch richtig schlecht. Und deswegen kann man nur individuell gucken auf. Ne? Man kann nicht sagen, der Osten ist rechtsextrem, warum auch immer oder so. Ne, es ist nicht der Osten, das ist schon auch sehr unterschiedlich. Und das hat mir, das wiederholt sich ja auch so in der Geschichte, dass man sagt, man muss immer schon auf die einzelnen Menschen gucken und ihre Erfahrungen, wie, warum das so ist. Ne, das kann man ja dann bewerten. Aber erstmal muss man sagen, das ist nicht eine ganze Gruppe von. Und das ist gefährlich. Also weder von den einen, die sagen, das war alles total super, wie auch die sagen, also das war alles ganz, ganz, ganz fürchterlich und überhaupt nicht zum Aushalten. Also wie in keiner Gesellschaft, auch jetzt würden wir ja Sachen sagen, das läuft richtig gut und andere Sachen laufen halt lieber überhaupt gar nicht gut. So, ne? Also Klimaschutz dürfen wir schon nochmal uns deutlich mehr mit beschäftigen und umsetzen.
Würdest du aber sagen, dass du eine bestimmte Sache oder generell etwas an dem Leben in der DDR vermisst oder dass man etwas hätte beibehalten können, was jetzt vielleicht heutzutage nicht so ein großes Thema ist oder was nicht so gut umgesetzt wird, wie es in der DDR umgesetzt wurde zu der Zeit?
Naja, Gesundheitssystem zunehmend, ne? Also das würde ich schon sagen. Auch gut, über Bildungssystem kann man sich streiten, aber ehrlich gesagt sehen wir schon, dass die Schulen schlecht ausgestattet sind. Dass wir, also allein sächlich schlecht ausgestattet, personell ja auch nochmal, ne? Dass ihr in Riesenklassen unterrichtet werdet, dass das nicht besonders individuell ist, dass sich da auch schon wieder Privatschulen gründen, wo dann die es leisten können, ihre Kinder hinschicken mit in kleineren Klassen. Also wie es geht und besser geht an Schulen, wissen wir ja eigentlich. Nun waren die Klassen im Osten genauso groß. Aber mehr in Bildung, in politische Bildung zu stecken, das ist eigentlich unabdingbar, ehrlich gesagt. Also und da passiert ganz, ganz wenig. Also Klimaschutz ist das eine, das andere ist Bildung. Wo ich denke, das hat der Osten nicht irgendwie ganz vorbildlich gemacht, aber in Bildung zu investieren und da auch zu sagen, das ist unsere Zukunft. Also das sind ja die irgendwie schlau sein müssen, weil sie sich ein paar Sachen ausdenken müssen, weil wir so viele Alte sind und nur ganz wenig Junge. Wäre schon schlau, jetzt zu sagen, los, gebt denen alles, was die brauchen an Bildung und füttert die den ganzen Tag mit Bildung. Das ist ein bisschen, also das ist echt fatal, finde ich geradezu.
Da kommen wir auch gleich zu Schule und Bildung etc. und auch politischer Bildung. Gibt es etwas, was du sagen würdest, was unbedingt heutzutage Schülern in der Schule zu DDR irgendwas beigebracht werden soll?
Naja, ich glaube, zu allen Systemen, dass eine gute Bildung dazu gehört, sich eine eigene Meinung zu bilden, um reflektiert zu sein, um auch eine Toleranz entwickeln zu können gegenüber anderen Ideen. Und dafür brauchst du eine gute, grundständige Ausbildung und Raum. Also, ne? Also und politische Bildung macht das eigentlich ganz gut. Es gibt ja ganz viele Jugendverbände, die sich mit bestimmten Fokus immer auch darum bemühen, irgendwie da auch nochmal außerschulische Bildung reinzukriegen. Also Schule ist ja das eine, was andere ist, Raum zu geben, um zu reflektieren, um sich zu entwickeln, um auszuprobieren. Das glaube ich, dass das total zielführend wäre.
Als Schlusswort vielleicht die Frage, ob du in der Lage wärst, die DDR in 3 Worten zu beschreiben. Oder nein, du sagst.
2 habe ich schon. Also wenn ich sage Staat, ne, das war ja also staatlich gelenkt, was aber wiederum auch beinhaltete, dass man sich solidarisch in der Zivilgesellschaft verhalten hat. Also der Zusammenhalt, der wird ja manchmal so beschworen, ne, dass man einfach anders in den Nachbarschaften, in den Kollegien miteinander umgegangen ist, was jetzt vermisst wird. Das hat das, glaube ich, also diese staatliche Kontrolle hat dazu geführt, dass man sich in seinem kleinen Kosmos irgendwie schon anders miteinander bewegt, also eher solidarisch unterwegs ist. Und was Drittes ist, dass die Idee nicht verkehrt ist. Also die Grundidee hat einfach nicht, die hat nicht funktioniert, aber die ist ja gut. Also die halte ich nach, dass ich, die ist gut, weiß nicht, aber ich halte die für gut und denke, dass es ein Versuch wert war. Der ist halt gescheitert, krachend. Aber zu sagen, wir alle sind doch dafür zuständig, wir miteinander leben wollen und sollten zusehen, dass wir miteinander das, was wir haben, teilen. Das war ja so eine jetzt ganz runtergebrochen, aber es wäre so eine Idee. Die finde ich nach wie vor super.
Okay, dann würden wir uns dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview mit uns zu machen.